Hallo, liebe Elena. Schön, dass du meiner Einladung nochmal gefolgt bist. Wir machen ja heute extra ein YouTube Live, weil es so gut angekommen ist und die Leute sich für die Unendlichkeit anschauen wollten, was so frühkindliches Trauma da bedeutet. Und deswegen treffen wir uns heute nochmal, dass wir es einfach festhalten können. Ich beginne jetzt einfach wieder mal. Ich würde dich nochmal bitten, dass du dich ganz kurz vorstellst, dass alle wissen, wer die Elena ist und wo du so herkommst.
Also ich bin die Elena Pfarr, ich komme aus Ulm und habe da eine Praxis und ich habe vom Ursprung her, das habe ich gestern so gesagt, habe ich eine logotherapeutische Ausbildung. Und die Logotherapie ist eine sehr ressourcenorientierte Arbeit. Es geht darum zu schauen, was sind meine Kompetenzen, wie kann ich die stärken, wie kann ich die Selbstverantwortung stärken, was kann ich tun, quasi um mein Leben gut zu gestalten. Und das fand ich irgendwie toll am Anfang. Also ich habe gedacht, ja, wir haben vieles erlebt, was vielleicht jetzt mehr oder weniger suboptimal war, aber schlussendlich sind wir diejenigen, die das Leben zu verantworten haben. Und dieser Ansatz hat mich total fasziniert. Also nicht dieses immer Graben in der Vergangenheit, in der Geschichte, sondern zukunftsorientiert. Und dann bin ich also ganz motiviert gestartet und habe gemerkt, es kommen Menschen, die haben Schwierigkeiten, Dinge, die sie sich vornehmen, umzusetzen. Und irgendwie, die brauchen von mir gar keine Handlungsanweisung, was sie tun sollen, weil das wissen sie eigentlich. Sie bekommen es nicht hin. Und dann dachte ich so in meiner anfänglichen Naivität, ja gut, die strengen sich halt einfach nicht genug an. Also die müssten mal ein bisschen die Hintern zusammenklemmen und die müssten einfach mal ein bisschen engagierter ihre Ziele verfolgen, dann würde es schon funktionieren. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, also ich tue den Menschen Unrecht. Die sind besten Willens, strengen sich wahnsinnig an, aber sie kommen immer wieder in Zustände, wo sie nicht gehandelt bekommen. Und so habe ich mir dann auf die Suche gemacht, wo sind die Blockaden? Also was blockiert, dass ich meine Veränderungsvorhaben, mein Verhalten, so wie ich es mir wünsche, nicht umsetzen kann? Und dann kam ich eben auf das Thema Trauma. Und Trauma quasi blockiert unsere Psyche. Also wir haben Dinge, die waren irgendwann mal überwältigend und die haben wir abgespalten. Die sind nicht mehr von unserem Kopf verfügbar und die holen uns immer wieder ein. In Situationen, die emotional ähnlich sind, kommen wir in dieselben Ohnmachtszustände wie damals, als wir das erlebt haben. Das können wir kaum beeinflussen. Also wenn wir in der Stress hoch genug ist, wir in eine Situation kommen, haut uns quasi in einen alten Film zurück. Und also die Intensität ist so stark, dass wir eben nicht in der Lage sind, das, was wir uns vorgenommen haben, umzusetzen. Und wir können natürlich schon schauen, dass wir unseren Stress reduzieren, dass wir quasi besser uns selber regulieren können. Aber wenn der Druck zu hoch ist, geht es nicht. Und wir sind dann am Ende noch frustrierter, dass wir jetzt das, was wir uns so toll vorgenommen haben, nicht umsetzen können. Dann verurteilen wir uns nur selber und dann nimmt das Drama seinen Lauf. Und durch die Traumaarbeit können wir eben diese alten Zustände integrieren, dass die aufhören quasi, ihr Eigenleben zu führen und diese Automatismen unterbrochen werden. Also ich sage dann als Bild, wir laufen mit gezogener Handbremse durch die Welt. Und wir können natürlich schon Strategien finden, wie wir trotzdem irgendwo unser Leben bewältigen können. Aber das ist immer anstrengend. Und der einfachere, finde ich, Weg ist, sich mit den Themen auseinandersetzen, zu setzen, die quasi unsere Handbremse sind. Und wenn wir die lösen, gelingen uns die Dinge auch so, wie wir es uns wünschen.
Wenn ich das ganz richtig verstanden habe, Trauma ist ja ein total schwieriges Wort. Also wenn man in einem Raum sitzt und dann sagt man Trauma, dann sind alle, na, also ich habe kein Trauma. Also genau. Nicht. Und beim letzten Mal haben wir darüber geredet, dass es frühkindliche Traumata gibt. Und man sagt, also die Kinder, das ist das Schönste, was es gibt. Also in der Kindheit gibt es keine Traumata. Mhm. Oder?
Ja, also es ist die Unterscheidung, das ist natürlich immer eine Frage der Definition. Also wenn ich über Trauma rede, heißt es auch, also Trauma, ich meine, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Es gibt auch normalen Stress, du immer mit deinem Trauma. Also mein Begriff so wie ich Trauma definiere, ist sehr eng. Und ich würde sagen, ich spreche von Entwicklungstrauma. Also das, was uns widerfährt ganz früh. In der klassischen Psychologie ganz viel Beachtung findet, wenn ein Schocktrauma, also einen schlimmen Unfall, eine Vergewaltigung, ein Kriegserlebnis, also diese hammerschlimmen Dinge, die passieren, die gibt es auch. Aber diese Entwicklungstraumata sind ganz frühe Dinge, die unsere Psyche stressen, mit denen wir nicht umgehen können. Also wir haben von unserer Grundbiologie heraus 3 Stressreaktionsmuster. Also wir können kämpfen, wenn es Stress gibt. Wir können, wenn wir merken, okay, wir sind nicht in der Lage, wir können flüchten. Und wenn uns das nicht möglich ist, gehen wir in die Erstarrung. Und die Erstarrung, das ist das, was ich den Trauma-Notfallmechanismus nenne. Also unser System in Stress setzt unglaublich viel Energie zur Verfügung. Also der Herzschlag wird höher, Adrenalin wird ausgeschüttet, sodass wir kämpfen können oder flüchten können. Also unser ganzes Körpersystem ist in Hochalarmbereitschaft, um in Aktion zu gehen. Also Vollgas quasi gibt unser System. Und dann merken wir, nee, das funktioniert nicht. Also wir sind ausgeliefert. Also wir können nicht kämpfen, das sind wir überhaupt nicht in der Lage dazu. Und wir können auch nicht weglaufen. Also gehen wir in diese Erstarrung und hoffen, in dieser Todstellphase irgendwo die Situation zu überleben. Und das ist quasi, da wird eine Vollbremsung quasi in unser System
eingehämmert.
Eingehämmert, genau. Und das bringt unser inneres System zum Kollabieren. Also unglaublich viel Energie auf der anderen Seite, absolut die Abbremsung auf der anderen Seite. Und also bei Tieren, der Peter Levin hat da schöne Beobachtungen gemacht mit Wildtieren in der Prärie. Wenn so eine Gazelle in einen Todstellmechanismus geht, wenn die aufwacht, quasi strampelt die und lässt die ganze Körperenergie frei. Also man kann es so beobachten, so das, was sie machen würde, wenn sie jetzt flüchten würde. Wir machen das in der Regel nicht. Und diese Übererregungszustände schalten wir ab. Also die bleiben in unserem System, werden abgekapselt, also diese Trauma-Energie, wie so eine Kapsel. Und es gibt Überlebensstrategien, die den Deckel draufhalten. So quasi, das war so schlimm, das müssen wir wegspeichern, das hat quasi nicht stattgefunden, dann können wir weiterleben. Es gibt nach wie vor nur gesunde Anteile, die einfach das vergessen, die ganz normal weiterleben. Wenn wir aber in Situationen kommen, die uns erinnern an diese Ohnmachtserfahrung, poppt quasi, also wird diese Abkapselung undicht und wir kommen in diesen Übererregungszustand wie damals und fühlen uns genauso ausgeliefert. Und das können wir nicht handeln. Also das ist uns ganz tief in unserem System verankert. Das geht also auf im Reptiliengehirn, also im Hirnstamm sind diese Traumata gespeichert. Und die sind also von der Natur her ja wunderbar eingerichtet, dass die ganz schnell reagieren können. Also die Reaktion geht an unserem Hirn vorbei. Da kommt die Körperreaktion von unten blitzartig, blitzschnell zur Überlebenssicherung. Nur es ist der Situation nicht angemessen. Das war damals tatsächlich existenziell bedrohlich. Heute nicht mehr. Aber wir kommen in diese Zustände rein und reagieren komplett über.
Wir haben beim letzten Mal darüber geredet und ich habe dann auch ganz, ganz viel darüber nachgedacht. Ich habe 2 verschiedene Schwangerschaften gehabt. Also bei der einen Schwangerschaft war mein Sohn absolutes Wunschkind, geplant, wirklich daran gearbeitet. Also es hat nicht funktioniert, Monate, jahrelang. Und er wurde dann gezielt ausgelöst, also mit einer Hormonbehandlung. Absolutes Wunschkind. Ich hatte in der Schwangerschaft, ich war 35 Wochen schwanger, habe in die 35 Wochen 9 Wochen im Spital verbracht, hatte insgesamt, glaube ich, 7 Gallenkoliken, weil ich Gallensteine gekriegt habe. Und er wurde in der 35. Woche mit einem HELLP-Syndrom geholt. 35-0 Lungenreife, raus mit ihm. Sohn war total in Ordnung. Er ist wischelbeinig rausgekommen, obwohl die Werte 7 Tage lang noch immer im Keller waren. Aber wir waren beide so fit, dass wir dort auf die Station umeinander gegangen sind. Das wäre nichts. Haben wir warten müssen, bis diese Werte runtergehen. Die 2. Schwangerschaft war, Frau Popper, Sie müssten wieder Hormonbehandlung machen. wir beide entschieden, okay, dann ein gesundes Kind, danke, keine Hormonbehandlung. Ein Monat später, hallo, ich bin hier. Die Schwangerschaft war stillschweigend. Stillschweigend, da war nichts. Ich habe gegessen, was ich konnte. Ich hatte keine Gallenkoliken. Und sie wurde mit trotzdem mit Kaiserschnitt geholt. Also beide Kinder wurden mit Kaiserschnitt geholt. Aber sie sind wie Tag und Nacht. Also ich habe für mich nach der Information, dass so frühkindliche Traumata auch schon im Mutterleib anfangen können, weil ich mit meinem Sohn viel gelegen bin, und meine Tochter eben nicht. Und wir haben dann geredet, dass die Mutter ja die Kinder nicht, also wenn eine Mama ein Kind nicht annimmt, dann kann es sein, dass das Kind hundertprozentig angepasst ist, weil sie diese Abneigung schon im Mutterleib gespürt hat. Habe ich das richtig? Im Mutterleib gespürt hat. Und dadurch ja sich lieber ruhig verhalten hat. Könnten wir da nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, dass das, also ich habe es jetzt vorher erklärt, aber ich würde es gerne nochmal von dir verstehen, wie diese Frühtraumata im Mutterleib sich da abspielt.
Also ich habe gesagt, es gibt diese Möglichkeit zu kämpfen, zu fliehen und sich totzustellen. Wenn man das überlegt, ein Säugling im Mutterleib, der hat gar keine andere Wahl, wie diesen dritten Mechanismus in die in die Starre zu gehen. Weil wo soll der hin? Also der ist in diesem Mutterleib gefangen. Und wir wissen heute, da gibt es ganz viel, auch, was die Pränatalforschung rausfindet, dass wir alle Informationen, alle Gefühle, alle Emotionen, alles, was die Mutter erlebt, eins zu eins miterleben, im Prinzip ab Zeugung. Also wir haben in unserem impliziten Gedächtnis gespeichert, wie war das, als die Mama zum Beispiel erfahren hat, dass sie mit mir schwanger ist. Und heute ist es nicht mehr ganz so. Früher, wo es noch keine Verhütung war, war, glaube ich, ganz oft der Gedanke, Gott, schon wieder schwanger. Und das prägt unser Bild von uns selber. Also wir sind Mama. Also wir sind symbiotisch verbunden in diesem Mutterleib. Und wir bekommen alles mit. Aller Stress, der in der Schwangerschaft stattfindet, alle Ängste, die wir haben, alle Emotionen sind, also bekommen das Kind, bekommen die Kinder im Bauch mit. Und die können das natürlich vom Kopf her nicht zuordnen, aber die spüren das. Also die bekommen diesen Hormonhaushalt mit. Und wenn es zu viel ist und es ihre Kapazität übersteigt, gehen die in die Spaltung und entwickeln schon ganz früh Überlebensstrategien, um dennoch sein zu dürfen. Also wenn es ein Nein von der Mama gibt, gibt's ja von mir, gibt's das Ja. Also da gibt's diese Ambivalenz. Also das Nein der Mama und von mir ein Ja. Und da muss ich mich richtig anstrengen, dass ich trotzdem meinen Platz in diesem Mutterleib finde. Und dann schaue ich, dass ich mich anpasse. Also ich habe neulich mal mit jemandem gearbeitet, der sagt, ja, ich kann nicht gut für mich sorgen. Ich weiß nicht, was gut für mich ist. Also der hat so die Strategie in seinem Leben, er ist mit allem zufrieden, also quasi jeder Brosamen, der für ihn abfällt. Mhm. Und er kann auch nicht spüren, was ihm gut tut und für sich einen Platz beanspruchen und für sich gut sorgen, das kriegt er irgendwie überhaupt gar nicht hin. Und wir haben dann geschaut und dann hat sich herausgestellt, dass, also erzkatholisches Oberschwaben, vor 50 Jahren war seine Mutter schwanger, obwohl die Eltern noch nicht verheiratet waren. Weiß ich nicht, wie das bei euch in Österreich ist, aber das geht gar nicht. Also, das war dann auch interessant, die Stellvertreterin der Mutter, die hat quasi immer den Bauch einzogen. Also, die stand kerzengerade und ist immer so mit eingezogenem Bauch durch die Gegend laufen, so schaut her, schau, wie schlank ich bin. Also, schwanger bin ich ganz sicher nicht. Und er hat dann gesagt, ja stimmt, er hat sich schon oft die Frage gestellt, warum er ein 7-Monats-Kind ist. Weil ab Hochzeit bis zu seiner Geburt waren halt 7 Monate. Und sie ist halt, ja, er ist halt früher auf die Welt gekommen. Aber der war normal groß, sprich, die Zeugung war halt schon vor dem Hochzeitsdatum. Aber die Mutter hat es versucht, so hinzudrehen. Also es ist ja auch oft gar nicht eine böse Absicht der Mutter, sondern die Umstände sind halt einfach so, dass das jetzt gar nicht passt. Sie hat eine ideale Möglichkeit gefunden und er hat es im Mutterleib gespürt. Also er darf keinen Raum nehmen. Er muss sich ganz, ganz klein machen, weil niemand darf ihn sehen. Und diese erste Erfahrung haben wir in unserem impliziten Gedächtnis gespeichert. Es ist ja danach, irgendwann kann die Mutter zu ihrer Schwangerschaft stehen, das ist gar kein Problem. Aber erstmal ist das einmal diese Grundinformation gesetzt. Und die kann, wenn es blöd läuft, sich ein ganzes Leben durchziehen. In dieser Haltung, also ich darf nicht so gesehen werden, ich darf keine Umstände machen, ich muss schön brav mich im Stillen halten. Und so gibt es einfach ganz viele kritische Phasen schon in den ersten 9 Monaten, die was mit uns machen, die unsere Persönlichkeit prägen. Ein Geburtsprozess, der kompliziert ist, die Komplikationen, die du erzählt hast. Wir können das alles überleben. Und es bedeutet jetzt nicht, also Trauma ist so dieses Trauma, alles ganz schrecklich, unser Leben ist verwirkt. Mhm. Also Trauma gehört zum Leben dazu. Die Frage ist nur, wie gehen wir da damit um? Wenn wir wissen, wie problematisch Erfahrungen auch abgespeichert sind bei den Kindern, können wir auf die Kinder anders reagieren, wenn die da sind. Wir haben mehr Verständnis. Wir können sehen, gut, mit der Regulation seiner Emotionen hat er ein Problem, der ist schnell oben drüber, aber der hat auch viel Stress erlebt. Also der hat die gesunde Stressregulation ist schon im Mutterleib beeinträchtigt. Also können wir Kinder achtsam, liebevoll begleiten, damit die das lernen. Und alles, was die irgendwo nicht in den Griff bekommen, das können die später für sich selber mal anschauen. Und dann denke ich dann, ja, das ist auch nicht zu spät. Also die Psychotrauma-Entwicklung, das Wissen darüber, die Methoden, das ist in den Anfängen. Also das ist so der jüngste Zweig der Psychologie. Also bis unsere Kinder groß sind, gibt es viel bessere Möglichkeiten der Trauma-Integration, wie wir das heute haben. Also von dem her sehe ich das irgendwie sehr optimistisch. Also ich sehe das nicht, oh Gott, wir können Kinder nicht vor Traumata bewahren, so wie auch wir Dinge einfach erlebt haben, die für uns traumatisch sind. Und wir können merken an unserem Verhalten, wie gut sind wir in uns geerdet, wie gut können wir uns selber regulieren, wie gut können wir mit Stress umgehen. Haben wir es überhaupt notwendig, dass wir uns mit unseren Traumata auseinandersetzen? Oder kommen wir gut durchs Leben? Also ich merke für mich, ich habe mal so überlegt, wie würde ich das beschreiben, der Sinn dieser Arbeit? Und so, um das in kurzen Worten zu definieren, vom Überleben zum Leben. Also ich glaube, so ist auch meine Erfahrung, es gibt viele Menschen, die quälen sich durchs Leben. Für die ist Leben irgendwie permanent anstrengend. Also sie müssen sich anstrengen, sie müssen den Hintern zusammenkneifen. Und ich meine, das Leben ist kein Ponyhof, da muss man ja tatsächlich wirklich alles geben.
Bitte? Da muss man ja was tun.
Da muss man was tun und es muss alles anstrengend sein. Und das ist normal, das ist für alle anstrengend. Und ich merke halt, also es gibt, also nicht, dass wir nichts tun, aber es gibt den Modus, wo ich für mich merke, der wird immer leichter. Also ich mache heute, also ich war immer schon sehr aktiv, aber Dinge, die mir vom Herzen kommen und die können leicht gehen. Also da kann ich viel Energie einbringen, aber das ist leicht, das gibt mir irgendwo Energie zurück. Und es ist nicht so dieses, boah, ich muss mir durchs Leben kämpfen, ich muss eine schlimme Arbeit machen, die anstrengend ist. Aber ist ja ganz normal, weil alle arbeiten, also Arbeit ist böse, ist schwierig. Ich meine, das ist halt so. Aber zu sehen, nein, also das ist so unsere Überzeugung, weil das unsere Vorgenerationen schon hatten. Das Leben ist hart, wir müssen uns anstrengen. Aber wir sind heute in der Lage, einen anderen Modus zu finden. Und das hat mit unseren Strukturen zu tun. Auch mit gar nicht mal so sehr, finde ich, mit den äußeren Rahmenbedingungen, sondern auch mit unserer eigenen Haltung. Also weil wir so geprägt sind, dass wir ja, mit ganz viel Krafteinsatz nur Dinge bewerkstelligen können.
Weil es schwer gehen muss.
Ja, genau. Also nur was anstrengend ist, ist gut. Also ich habe das für mich gemerkt, schon viele Jahre eigentlich schon her, dass wenn ich Dinge einfach aus einer Freude heraus mache und auch beruflich, wo ich dann denke, naja, also darf das sein? Darf Arbeit Spaß machen? Darf die so leicht gehen? Also Arbeit ist Arbeit schwer, schwer, schwer. Und zu sehen, wenn es schwer geht, stimmt irgendwas nicht. Dann ist es nicht meins. Also das, so die Erkenntnis kam ja dann irgendwann mal. Aber es war eher für mich erschreckend, oh, das macht Spaß. Ist das dann überhaupt noch Arbeit? Ich meine, ich bin gar kein Hobby. Und zu sehen, nee, es gibt diesen Modus, wenn wir uns das finden. Und ich glaube, jeder hat was, was er in die Welt bringt, was einem liegt. Und das kann man rausfinden. Aber wir sind darauf programmiert, dass Arbeit einfach anstrengend ist und dass man das halt tun muss. Und fertig.
Da bin ich voll mit dir. Ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar, wir haben beim letzten Mal dieses Thema gehabt, dass unser Körper auf Traumata reagiert. Ich habe jetzt ganz viel damit auseinandergesetzt, weil ich ja immer predige in meinen ganzen Blogartikeln, es bringt nichts, wenn du auf Augenhöhe mit deinem Kind bist, wenn du mit der Welt rund um dich mit keiner auf Augenhöhe bist. Oder wenn du dein Kind liebevoll begleitest und dem seine Gefühle zulässt, aber dir selbst deine Gefühle nicht eingestehst. Oder zu deinem Partner ständig ins Gesicht purzt, hart gesagt.
Und mit kann man das machen?
Ja, also wenn du in einer Paarbeziehung bist, wo du ständig aneinander krachst. Und ich habe mich sehr viel mit auseinandergesetzt, wo man letztens sagt, das sind Symptomträger. Kinder sind Symptomträger. Kinder passen sich an. Kinder sind kompetent. Die wollen uns nur Gutes. Sprich, die passen sich so an, die verbiegen sich so für uns, dass sie dann nicht mehr bei sich sind und nehmen eine Hürde auf, die sie gar nicht tragen können, die sie dann in eine Stresssituation bringen. Und da ist jetzt der Körper für mich in Frage. Diese Kombination zwischen Traumata, Körper, Beziehung, Krankheit. Hat das irgendeine Verbindung?
Ja, natürlich, alles hängt zusammen. Also sind ja verschiedene Aspekte. Also ich würde jetzt erstmal sehen, wir als Eltern sind die Referenz. Also die Kinder, die beobachten uns, die fühlen quasi mit uns mit. Also ich bin Mama, wenn ich klein bin. Und ich bekomme, da ist schon natürlich das Verhalten der Eltern das eine. Aber das andere sind die Gefühle, die wir haben oder die unterdrückten Gefühle, die wir haben. Also ich kann zwar nach außen voll sehr liebevoll wirken, aber wenn ich nicht innerlich dabei bin, also quasi wenn ich innerlich mit meiner Angst beschäftigt bin, dann habe ich keinen wirklichen Bezug. Und die Kinder sind ganz arg authentisch. Also der Franz Rupert sagt, es gibt sowas wie einen Bindungssinn. Also wir nehmen nicht nur durch Hören, Schmecken, Riechen wahr, sondern wir fühlen, also wir sind fühlende Wesen und wir klinken uns in dieses Bezugssystem ein. Wir brauchen Kontakt und zwar echten Kontakt. Also ja, mein lieber Schatz, du bist ja so lieb und süß. Wenn es reine Worte sind, das Kind spürt, was dahinter steckt. Also ich kann sagen, oh, du bist so ein hübsches Kind, ich habe dich so lieb. Und das Kind spürt aber genau, ob das echt ist, also meine Aussage, oder spürt, dass ich denke, naja gut, also ein bisschen mopplig, könnte auch mal ein bisschen eine bessere Figur haben. Also so ganz einverstanden bin ich jetzt nicht mit meinem Kind. Also das Kind spürt unsere Intention. Das Kind spürt auch unsere Ängste. Also wir können zum Beispiel auch zu sagen, ja, man soll Kinder nicht anschreien. Klar, Kinder anschreien ist total blöd. Aber wir können Kinder auch anschweigen. Das ist mindestens genauso verletzend. Also wenn wir in unseren eigenen Traumamodus rutschen, sind wir mit der Regulation unserer eigenen Gefühle beschäftigt. Also wir sind nicht mehr als Bindungspersonen verfügbar. Wir können zwar nach außen ruhig wirken, aber unser innerer Stress wirft uns ganz auf uns zurück. Und da ist es nicht möglich, in Kontakt zu sein, gut in Bindung zu sein. Wenn wir von unseren eigenen Ängsten überwältigt sind, sind wir mit der Regulation unserer eigenen Angst beschäftigt? Da sind wir nicht verfügbar. Mhm. Also schon alleine zum Beispiel, das ist, wo ich denke, oh mein Gott, ich bin froh, dass es meine Kinder klein waren, noch kein Handy gab. Mhm. Also wie viel Zeit bin ich mit meinem Handy beschäftigt? Die Kinder sagen dann, ja, du sitzt wieder in deinem Handy. Ich habe zum Beispiel oft, dass ich Vorträge anhöre, die habe ich auf dem Ohr. Also ich mache in der Küche irgendwelche Sachen. Wenn die Kinder eine Frage stellen, stöpsel ich schon meinen Stöpsel aus. Aber ich bin als Bezugsperson weg. Also ich sitze tatsächlich in meinem Vortrag, in meinem Handy. Ich bin nicht verfügbar. Und für kleine Kinder, die reagieren darauf, wie wir innerlich präsent sind. Nicht, dass die Mama körperlich anwesend ist. Das ist schon nicht schlecht. Aber wenn die innerlich nicht da ist, ist das für mich ein Problem.
Sprich, wenn ich eigentlich gerade im Beziehungsstreit drinnen bin und mich eigentlich gerade über meinen Partner extrem ärgere und dann kommt mein Kind um die Ecke.
Dann bin ich mit meinem Partner, ich bin mit meinem eigenen Stress beschäftigt, ich bin nicht in Kontakt mit den Kindern, ich bin weg. Und das ist das, was, und Kinder sind eben solidarisch auch, die schauen, wie sie uns unterstützen können. Also die nehmen sich selber zurück. Also ich mag zum Beispiel bei uns, wenn wir eine Streitsituation haben, die Kinder sind oft fordernd und die sind motzig und dann passt ihnen dies nicht. Also die sind ja groß heute, aber auch wo die klein waren, nee, ein Ausflug, dies wollen sie nicht und das Essen schmeckt nicht und jenes schmeckt nicht. Wenn aber die Stimmung in der Familie schlecht ist, also wenn ich im schlechten Kontakt mit meinem Mann bin, sind die Kinder plötzlich lieb und angepasst. Dann motzt keiner mehr mit dem Essen, weil die merken ganz genau, die Stimmung ist hier sowieso schon kurz vor dem Überkochen, jetzt strengen wir uns mal richtig an. Das andere Phänomen ist natürlich genauso, dass die Kinder dann quasi die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, um quasi die Eltern von ihrem eigenen Stress abzulenken. Also nach dem Motto, wenn ich jetzt hier Radau mache, dann müsst ihr euch um mich kümmern und in dem Moment entsetzt sich dieser Konflikt.
Also genau das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen, weil ich kenne es im umgekehrten Sinn. Wie mein Sohn so 2,5 Autonomiephase, waren wir eine ganz schwierige Beziehungslage, weil wir einfach Feuer und Wasser waren. Wir haben einen ganz anderen Weg gehabt. Ich wusste selbst nicht, wie mein Weg ist. Also ich konnte nicht sagen, ich wusste, was ich nicht wollte, war aber noch nicht, wo ich wollte. Und mein Mann hing in der Luft mit dem, na gut, schön, dass du das weißt, dass es nicht ist, aber ich muss den jetzt doch da ziehen. Und ich habe im Kopf gedacht, nein, hör auf damit, aber ich konnte es nicht sagen. Also es waren diese Autonomiephase so 2,5. Und mein Sohn hat dann im Kindergarten ein RS-Virus aufgeschnappt, sagt man, und hat dann, wir waren dann im Spital, Lungenentzündung. Und es ist wirklich so, also wir haben wirklich ein Jahr lang damit zu tun gehabt, wie wir wieder die Beziehung auf ein Niveau heben, wo alle Familienmitglieder genauso sein können, wie sie sind. Mhm. Intensive Arbeit auch an mir, also dass ich mich wieder gefunden habe in einer Art und Weise. Die Weise ist noch lange nicht vorbei. Aber sage und schreibe, letzten Winter, unser Sohn hatte genau einmal Husten. Die Jahre davor oder das Jahr, die 1,5 Jahre davor, war es so, wir hatten diesen RS-Virus und bei jeder Kleinigkeit, irgendwas, hatte der diesen Husten über Tage, diesen bellenden. Oder er war so anstrengend, dass ich weiß nicht, nutzt das die Strafe. Ich würde es zwar gerne, aber ich weiß das nicht nutzen. Ich weiß auch nicht, wie wir zueinander finden, so gut Deutsch. Also es war wirklich fordern und mit Marburg klar, er ist nicht das Problem. Das hat er echt lange gedauert, bis mein Mann und ich, okay, wir, das ist unser Beziehungsklima. Und im Endeffekt ist eigentlich erst mit unserer Tochter so richtig rausgekommen, weil die war dann da. Und die Art und Weise, wie mein Sohn mit meiner Tochter umgegangen ist, er liebt sie heiß, aber die Art und Weise, in welchen Situationen, haben gesagt, Oliver, der geht mit ihr um, wie wir es ihm vorleben. Und da ist dann erst bei ihm so, hey, ja, also der macht genau das, wie wir uns eigentlich, nur halt auf eine kindliche Art natürlich viel brutaler, nach außen hin. Und da bin ich erst auf die Idee gekommen, so wie dieses Beziehungsklima ist und wie wir angefangen haben, nicht mehr die Kinder, weil das ist ja immer so, die Kinder kommen und dann sind die Kinder die Aufgabe und überhaupt mir selbst, an uns zu arbeiten und an uns, ist das Familienklima ein Wahnsinn und meine Kinder sind auch nicht mehr krank, also die Kleine ist oder so kaum, aber der Große ist kaum krank. Und ich glaube, und ich weiß es nicht, weil er einfach diesen Stress nicht mehr ausgesetzt ist.
Ganz genau.
Weil ein Sohn sagt, wie wir eben mit dieser Thematik angefangen haben, ich bin mir noch gut daran erinnert, Matteo, ich weiß nicht wie, ich weiß aber, dass du ein Laster getragen hast, was meine Angelegenheit ist. Das ist mein Problem und ich kümmere mich jetzt darum. Du hast diese Aufgabe nicht mehr. Und mein Sohn war damals 3,5, hat geweint, hat mich umarmt und gesagt, gut ist. Und so wie, als würde ein Last von ihm gefallen sein, so, okay, ich bin. Und es war wie ausgewechselt. Wir haben noch immer diese typischen Diskussionen am Tisch oder whatever die. Oder dann sind wir zu ruppig. Aber ich weiß im Hintergrund, das ist nicht das Problem. Der will mich jetzt nur darauf hinweisen. Und es ist auch immer so. Und Meine Frage ist, wenn diese Stresssituation kommt, wenn Kinder in den Kindergarten zum Beispiel kommen, ist es ja dieses Phänomen, die Kinder sind immer krank. Nein, das ist ja der Kindergarten, weil da sind ja so viele Viren. Und meine Frage ist, ist das nicht eher damit zu tun, weil es einfach extrem stressig für die Kinder ist und dadurch das Immunsystem gestresst ist?
Genau. Also Stress, unser System, unsere Psyche, also ich würde sagen, die Psyche reguliert alles, was in unserem Körperhaushalt passiert. Also das Immunsystem, das Hormonsystem, unsere Emotionen, alles. Wenn Stress im System ist, kann natürlich unsere Psyche überlastet. Und dann ist natürlich auch jeder, wie er gestrickt ist, drückt es an irgendeiner Stelle raus. Also wenn wir chronisch krank sind, ist das immer ein Zeichen, da ist irgendwas im Verborgenen, das wir nicht gelöst haben. Also das Symptom ist ein Hinweis quasi, dass in unserem Leben irgendwas schief läuft oder in irgendwas noch nicht angeschaut ist, irgendwas nicht befriedet ist. Und Kinder, da würde ich jetzt erstmal noch gar nicht von Trauma sprechen, aber die haben Stress, die übernehmen unseren Stress auf verschiedene Arten und Weise. Also es kann mit unserem Beziehungsstress zu tun haben, so dass dadurch ihr Immunsystem nicht mehr so arbeiten kann, dass die anfällig für Viren, für Krankheiten sind. Also manche haben Hautausschläge, da ist auch irgendwas mit dem Kontakt ein Problem. Also alle Krankheiten, die die Kinder erstmal haben, hängen mit uns zusammen. Also je älter die Kinder werden, desto mehr Außenfaktoren kommen noch dazu. Aber wir sind mit unseren Kindern, solange die klein sind, symbiotisch verbunden. Und wenn die reagieren, reagieren die halt als Symptomträger auf unseren Stress. Mit was auch immer, mit auffälligem Verhalten, mit Krankheitssymptomen. Also das ist das eine. Und da ist es so, wie du es beschrieben hast, so elementar wichtig, dass wir die Verantwortung übernehmen und unsere Kinder dadurch entlasten und aus diesem Versuch, dieses System zu regulieren, entlassen. Also weil die machen es automatisch. Also die versuchen, oft ist es ja auch suboptimal, aber die versuchen irgendwas, was in ihren Möglichkeiten ist, um auf diesen Stress aufmerksam zu machen und auf dieses Familiengefüge zu reagieren. Mhm. Wenn die Kinder jetzt im Kindergarten sind, dann ist der eine Block unser Stress und der andere Block natürlich auch die neue Situation. Und da ist dann die Frage, also du kennst, ich meine, ich habe mal einen Post gemacht, der für viel Unruhe gesorgt ist, Kindergrippen sind traumatisierend. Also ich sehe das nicht so absolut. Aber einfach gut, wenn wir gut in Kontakt mit unseren Kindern sind, sehen wir, wie stabil die sind, ob die mit dieser neuen Situation umgehen können. Wenn die Kinder gerne in die Kita gehen, wenn die Kinder gesund sind, dann sind die vollkommen in der Lage. Also wenn die Kinder, wir sind soziale Wesen, Kinder wollen mit anderen Kindern spielen, also da ist jetzt nicht per se irgendwas problematisch. Aber wenn die eh schon irgendwo geschwächt sind, fällt es denen schwer. Und da ist auch jeder anders. Also wenn ich bei meinen Jungs das beobachte, der eine, der ist irgendwie so in der Glasglocke erstmal groß geworden. Und für ihn war das maximaler Stress mit so vielen Kindern auf so engem Raum, diese Lautstärke. Für den war das ganz arg schwierig. Und da zu schauen, ja, natürlich, der soll da hingehen, aber wir müssen einen Weg finden, dass wir die Zeit einschränken, sodass dass es dem gut geht. Also da kommen, je mehr die Kinder, je größer die sind, je mehr die in die Welt hinausgehen, kommen natürlich auch Stressfaktoren von außen dazu. Das natürlich auch mit ihrer Konstitution, mit dem, wie sie in sich verankert sind, zu tun hat. Also das sind multifaktorelle Einflüsse, würde ich mal sagen. Und wir wissen, wenn wir hinschauen, schon, was es mit uns zu tun hat. Also ich beobachte es bei unseren Kindern. Es gibt so Phasen, wo ich klar sehen kann, da war ihre Krankheitssymptome, ihre Verhaltensauffälligkeiten haben mit unserem Stress zu tun gehabt. Mhm. Und es gibt aber, wo wir ruhige Phasen haben, wo die Kinder trotzdem reagieren. Und die tun sich schwer, das zu verbalisieren. Und wenn wir das aber beobachten, merken wir das. Also wir hatten eine Situation, als unser Kleiner in das Gymnasium kam, diese Übergangszeit, der hat immer Bauchweh gehabt. Er hat Bauchweh gehabt, Durchfall, so Unverträglichkeiten. Und dann dachte ich, mei, das ist echt komisch. Warum? Also wir haben entspannte Familiensituation, diesem Kind geht es nicht gut. Ich habe schon gemerkt, ja, in der Schule, die haben irgendwie ein bisschen Stress. Also nicht er, sondern die in der Klassengemeinschaft gibt Stress. Ich habe es jetzt nicht als wichtig erachtet. Dann sind wir zum Arzt, dann sagt er, ja, Laktoseintoleranz. Dann habe ich überlegt, ja, was haben wir anders? Das war Sommer, wir haben so ein Sahnesprühgerät gekauft. Weißt du, das mit so Patronen, und das ist natürlich total toll. Du schraubst diese Patrone ein und dann sprühst du Sahne, da hat er viel mehr Sahne gegessen wie normal, hat öfters Bananenmilch gemacht. Dann denke ich, ja gut, das kann sein. Also dann sage ich, gut, kommt mir jetzt zwar komisch vor, dass der plötzlich eine Laktoseintoleranz hat, aber es gibt ja so viele Produkte, wir machen laktosefrei, wir machen Soja, wir machen veganische Essuppe. Da experimentieren die Kinder ja auch gern. Das Bauchweh ging aber trotzdem nicht weg. Und irgendwann kamen wir drauf, wo ich sage, was ist denn dein Problem? Und dann sagt er, also ich habe das öfters gefragt, aber er konnte es halt nicht formulieren. Und irgendwann kam er und sagt, mein Problem ist, ich habe Angst, wir haben so viel Stress in der Klasse im Moment. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich was lerne. Weil es gibt immer irgendein Theater und wir kommen mit unserem Unterrichtsstoff nicht voran. Und ich komme jetzt nach den Ferien ins Gymnasium und ich glaube, ich bin nicht gut vorbereitet. Also ich habe jetzt, ich lerne im Moment nichts in der Schule wegen der Stresssituation. Und wenn ich aufs Gymnasium komme, oh Gott, dann kann ich das nicht, dann schaffe ich das nicht. Mhm. Und ich habe dann mit der Lehrerin gesprochen, dann sagt die, ja, das ist schon so, sie haben es gerade unruhig, aber das sei überhaupt gar kein Problem. Also wenn er da, also der hat überhaupt kein Problem, der könnte aufs Gymnasium und der braucht sich gar keine Sorgen machen. Dann sage ich, Sie können ja mal mit ihm sprechen. Hat sie das auch gemacht? Das hat ihn aber nicht beruhigt. Also ich meine, mehr kann ich in so einer Situation natürlich ja dann auch nicht machen. Und dann waren die Ferien und es war immer nur so. Also man hat wirklich gemerkt, es gärt so in ihm. Und 2 Tage, nachdem er dann auf dem Gymnasium war, waren die ganzen Symptome spurlos verschwunden, weil er hat gemerkt, er hat eine nette Klasse, er hat überhaupt gar kein Problem, in dem Stoff zu folgen. Im Gegenteil, da gibt es andere, die tun sich viel, viel schwerer. Also der ganze Spuk war sofort vorbei. Mhm. Und an den Reaktionen der Kinder kann ich dann halt sehen, wenn wir uns im Blick nehmen, zu sehen, auf welchen Stress von uns reagieren die möglicherweise und was ist im Außen los. Und also ich finde immer einen Grund. Es heißt nicht, dass wir sofort gleich klären können. Also wenn wir einen verhakten Beziehungskonflikt haben, ich meine, den wollen wir auch alle loshaben. Wir haben halt dann keine Möglichkeit. Wir haben keine Idee. Aber das ist an uns, dass wir uns Unterstützung holen, damit wir diese Situation klären können, dass unsere Kinder das nicht für uns mittragen müssen. Und wenn im Außen was ist, dass wir achtsam sind, bei den Kindern sind, die beobachten, die fragen, auch wenn es dauert, können wir die unterstützen, damit sie das in den Griff bekommen, damit eben der innere Stress, die innere Spannung, die dann zu einer Symptomatik führt, aufhört. Und immer, wenn sich irgendwelche Körpersymptome zeigen, hängt Stress dahinter. Und je chronischer die Probleme sind, desto mehr, würde ich sagen, ist es traumatisch. Also es ist ja tatsächlich nicht jeder Stress gleich Trauma. Aber unser Körper reagiert auf Stress. Und gerade wenn so ganz lang anhaltende chronische Dinge mit dem Rücken, mit dem Magen, was haben wir denn so? Hautausschläge, dann steckt in der Regel Trauma dahinter. Und es hilft, also die meisten machen ja auch die Erfahrung, dass sie allein mit der Symptombehandlung nicht weiterkommen. Also es
reduziert
vielleicht den Stress, aber also ich habe noch niemanden kennengelernt, der durch medizinische Maßnahmen, die die Symptome behandeln, tatsächlich beschwerdefrei ist. Weil das ein Hinweis ist, also unser Körper weist uns hin, hier ist irgendwas im Argen, schau mal hin. Aber wir wollen ja oft nicht hinschauen, weil das ist ja alles viel mühsamer. Also wir müssen vielleicht unser Leben ändern, wir müssen unsere Beziehungen überdenken.
Aber es ist in unserer Gesellschaft so schwierig, weil wenn ich jetzt hergehe und mir denke, ich breche mir in 1,5 Jahren eine Schulter, zweite Schulter und dann ist das Bein, na, das ist halt Pech.
Ja.
Du bist halt Schussler und das ist halt Pech. Genau. Und ich denke mir dann, ob das wirklich noch Pech ist bei 1,5 Jahren, so viele Unfälle Ob das Pech ist, ist halt wirklich eine Frage.
Also ich finde das manchmal erstaunlich. Es ist okay, mir jede Diagnose quasi den Stempel mir aufdrücken zu lassen. Also ich habe chronische Rückenprobleme, ich habe mit dem Magen irgendwelche Probleme, ich habe eine Depression, ich habe was auch immer, also körperliche wie psychische Diagnosen, die sind vollkommen legitim, aber Trauma habe ich ganz sicher gar nicht. Ja. Und das finde ich so interessant, gerade jetzt auch bei psychischen Diagnosen, also ich quasi bin gestört. Das nehme ich mir zu mir und finde es als Natur gegeben, irgendwie genetisch vielleicht, keine Ahnung, warum auch immer. Und das ist vollkommen legitim, aber Trauma zu haben, das geht gar nicht. Mhm. Und vor allem, ich meine, Trauma ist ja nichts, was wir aus unserer Psyche heraus, also wir sind nicht gestört, sondern wir reagieren auf gestörte Erfahrungen im Prinzip. Mhm. Also Trauma ist was uns widerfahren ist. Und unser Körper, ja, unsere Psyche reagiert darauf. Und im Grunde ist das eine logische Folge von dem, was wir erlebt haben. Mhm. Wenn wir da hinschauen, wenn wir auch uns ernst nehmen, dann können wir wieder zu uns zurückfinden, sodass die Symptomatik sich auflöst. Also ich finde das ein viel sympathischerer Weg. Mhm. Nee. Also wo ich dann denke, ja, mir ist Trauma passiert, okay, aber ich kann auch selber aus eigener Kraft das wieder zu mir nehmen, ich kann das integrieren, ich kann für meine Stabilität sorgen. Dann, das gibt mir ja auch tatsächlich Handlungskompetenz, während ich sonst hilflos ausgeliefert bin. Also wenn ich jetzt halt einen schlechten Magen habe, ja mein Gott, da kann ich hoffen, dass mir Medikamente helfen, das zu regulieren. Oder ich habe Rheuma oder was auch immer. Bin ohnmächtig, ich bin ausgeliefert. Ich kann hoffen, dass ich vielleicht einen Arzt finde, der mir irgendein zufällig ein Medikament findet, das mir Linderung bringt, aber mir kann ich nicht tun. Also dann denke ich, ich weiß gar nicht, wird mir da gar nicht zufrieden geben.
Ja, aber es ist diese Todstellung, die sie erlebt haben, weil sie konnten nicht flüchten. Also ist jetzt dieses Todstellen ja der einzige Weg, den sie irgendwie können.
Ja. Und unser Gesundheitssystem bedient es ja dann auch. Also da kommt ein Arzt im weißen Kittel, der sagt, also ich kann Ihnen helfen, ich mache was für Sie. Mhm. Ob das jetzt wirklich für mich gut ist oder nicht, das kann mal schon unterstützend sein, aber manchmal geht es auch irgendwie in die ganz falsche Richtung. Aber ich fühle mich ausgeliefert, ich habe keine Ahnung. Und da finde ich das auch so, deshalb ist mir das auch so ein Herzensanliegen, über Trauma zu berichten, weil ich merke, Pädagogen, Ärzte, oft auch Psychiater, haben keine Ahnung über Traumawirkmechanismen. Und da wird es schon total kompliziert. Also geh zum Arzt mit deinen Kindern, frag dich irgendjemand über deine Lebenssituation, was deine Kinder erlebt haben, warum die darauf reagieren. Die bekommen halt ein Medikament. Also wenn die einen Ausschlag haben, kriegen sie eine Cortisoncreme. Wenn sie irgendwie Grippe haben oder sonst irgendwas, die kriegen halt ein Antibiotikum. Und fertig. Genau. Da fragt gar niemand über Zusammenhänge. Also dieser ganzheitliche Blick, wo findest du den? Wenn du zum Heilpraktiker gehst, der fragt wenigstens nur nach. Also ich bin jetzt kein Fan von Globulis, aber ich habe das Gefühl, die haben wenigstens den Menschen im Blick.
Es gibt doch auch dann diese Wundermenschen, die auf einmal selbstständig mit Globulis ihren Krebs geheilt haben. Wo du dann denkst, wow, das ist einer von vielen, aber ich glaube ja wirklich, dass sich der einfach nur mit sich auseinandergesetzt hat und wieder zu sich gefunden hat, ganzheitlich zu heilen, weil wir sind ja Zellen, die sich immer wieder erneuern können. Jetzt wird es ein bisschen spirituell, aber ich glaube ja wirklich daran, dass der Grund des Übels einfach wir uns selbst hemmen. Und sobald du in dich hineinschauen musst, kann es ja auch sein, dass du die Büchse der Pandora aufmachst und dir geht es danach eine Zeit lang viel, viel schlechter. Also ich weiß, wie es mir gegangen ist und ich weiß, wie mein Mann darunter gelitten hat, wie ich einmal diese Trauer zugelassen habe und wie es wirklich, ich glaube, ich bin aus diesem, ich nenne es dann immer schon Schattenkind, Ich bin aus diesem Schattenkind wochenlang nicht rausgekommen. Da habe ich mir noch 500 Mal meine Sonnen anschauen können und mir noch 500 Mal sagen können, wie gut ich eigentlich bin, und mein Sonnentagebuch schreiben und meine Glaubenssätze aufschreiben. Das hat nichts genützt. Ich war da drinnen, und erst wie das vorbei war, diese Trauerphase, konnte ich wieder ich, also konnte ich dann wieder sehen, okay, hey, das war jetzt auch gut und das war wichtig, weil jetzt ist auch so, dass ich zu meinem Mann sage, ich bin jetzt traurig, es ist jetzt so, ich kann es jetzt gerade nicht ändern, es wird dir nicht besser gehen, ich bin jetzt gerade traurig, Punkt. Und dann ist aber danach auch gut. Ich bin ja nicht wie 5 Wochen in diesem Modus, wirklich, ich war schon so verzweifelt, ich sagte, ich komme da nicht mehr raus. Und mein Mann hat dann irgendwann nach 4 Wochen gesagt, Schatz, du kommst da wieder raus. Und der ist dann umgeschlagen und sagt, okay, du hilfst nichts, dir zu sagen, wie gut du bist. Ich sag dir jetzt einmal, du kommst da wieder raus. Und das war dann auch so. Aber das mal zuzulassen, ist ja eine Hürde.
Ganz genau. Also wir haben so viel an Trauer, an Wut, an Angst quasi wegdrücken müssen, weil die Bezugspersonen, mit denen wir zu tun hatten, mit diesen negativen Gefühlen nicht umgehen konnten. Und wir haben genau gemerkt, oh, das darf nicht sein. Also Trauer darf nicht sein, Wut darf nicht sein, Angst darf nicht sein. Das können die nicht handeln, also verklemmen wir uns das. Also unterdrückte Emotionen ist das, was uns krank macht. Und ja, gleichzeitig haben wir ja auch Angst, diese Gefühle zuzulassen. Also ich arbeite mit Menschen, die kommen und sagen, also ich fühle nichts. Also die kommen meistens wegen der Logotherapie und die sagen, ich brauche eine sinnvolle Arbeit, ich brauche irgendwas, was Sinn in meinem Leben macht. Ich fühle mein Leben sinnlos. Und wenn du dann genau hinschaust, geht es gar nicht um eine Sinnperspektive, sondern die fühlen sich nicht. Also die fühlen nichts. Es ist irgendwie wie taub. Und dann gibt es viele, die dann bereit sind, da hinzuschauen, weil wenn wir unsere Gefühle unterdrücken, wir spüren auch die Freude nicht. Also wir dämpfen unsere Gefühle. Dadurch haben wir den Effekt, dass wir die negativen Gefühle wegdrücken, aber auch der positive Ausschlag fehlt. Und ich erkläre das denen dann immer und sage, sie müssen sich bewusst machen, wenn sie sich da damit auseinandersetzen, kommt alles. Und das ist der Grund auch, warum sie dieses Gefühl, dieses Fühlen bisher vermieden haben. Denn wenn ich Zugang zu meinen positiven Gefühlen haben will, muss ich auch die negative erstmal zu mir nehmen. Und wenn ich da so viel unterdrückt habe, überschwemmt mir das erstmal. Also dann wird es erstmal tatsächlich schlimmer wie vorher. Also ich fühle die Trauer, die nicht gefühlt ist. Ich fühle die Wut, die nicht gefühlt ist. Und wir kommen da aber durch. Also wir sind auch heute in einer besseren Lage. Also wir sind heute nicht mehr so ohnmächtig, wie wir als Kind damals waren. Wir waren ausgeliefert, sind wir heute nicht. Also, aber wir scheuen uns. Es gibt diesen Traumaanteil, der immer noch denkt, die Gefahr ist so schlimm, also die Bedrohung ist so groß, wie wir das damals in diesem Anteil erlebt haben. Da gibt es wie so Wächter in unserem System, die sagen, dann nicht hin. Also das hat uns einmal schon schier umgebracht, never, ever, ever. Und erst wenn die mit dem Boot sind, quasi, wenn die einmal die Erfahrung machen, okay, so ein Gefühl von Trauer, wir können das schaffen, also es bringt uns nicht um, wir sind jetzt vielleicht mal ein paar Wochen down, aber danach geht es uns besser. Das ist wie eine Befreiung. Weil die Gefühle sind ja eh da. Also das ist das, was der Traumastress macht. Also das Abkapseln von negativen Gefühlen, die nicht sein dürfen. Wir tragen die ja sowieso mit uns rum. Und je jünger wir sind, desto mehr Kapazitäten haben wir, das auch runter zu regulieren und quasi diese Gefühle unter Verschluss zu halten. Je älter wir sind, es kommt noch eine Krankheit vielleicht dazu, es kommt Stress im Außen dazu, vielleicht noch ein Verlust. Und irgendwann sind wir nicht mehr in der Lage, quasi diesen Deckel drauf zu halten. Und dann haut es uns komplett aus dem Leben raus, wenn es blöd läuft. Aber das sind dann immer wie die Tropfen, die das Fass irgendwann zum Überlaufen bringen. Und jetzt ist die Frage, oh Gott, 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 schrecklich. So kann eine Krise aber auch eine Chance sein, zu sehen, endlich kommt das alles mal raus. Auch eine Krebserkrankung. Und da sind ganz viele Menschen, die darüber berichten, die sagen, im Grunde genommen war das das Beste, das mir passieren konnte, weil diese Erkrankung, dieser furchtbare Krebs quasi, hat mich dazu gezwungen, mein Leben zu hinterfragen, überhaupt alles in Frage zu stellen und mein Leben zu ändern. Und durch diese Krankheit kam ich erstmal zu mir selber, weil ich habe mir auseinandergesetzt, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich? Und Meine Erfahrung ist, wir brauchen erst eine große Krise, bevor wir überhaupt bereit sind, diese Arbeit zu tun. Wir könnten das ja auch vorher schon machen, aber solange es nur irgendwie geht, mei, schauen wir es nicht an. Und unsere Kinder, finde ich, sind einfach ganz geniale Lehrmeister. Also die halten uns den Spiegel vor. Das ist wie wenn die so mit einer riesen Projektionsfläche alles vergrößern und das macht uns so viel Stress, dass wir in der Regel kaum umhinkommen, uns da damit auseinanderzusetzen. Also weil sonst halten wir es nicht aus. Und das ist eine ganz große Chance, den Stress, den wir durch unsere Kinder erleben, zu uns zu kommen. Also ich finde das, also Kinder in vielfacher Weise für mich ein Geschenk. Also natürlich ganz viel Freude, aber es war in vielen Situationen auch ganz viel Stress. Nicht, weil die Kinder stressig sind, sondern weil ich mit meinen eigenen oder wir als Eltern mit unseren eigenen Themen konfrontiert waren. Und wenn wir das anschauen, ist es eine ganz große Chance, wirklich in unserem Leben was zu verändern. Ja. Also schön.
Das hast du jetzt so schön gesagt, dass ich nichts mehr drauf sagen kann. Ich freue mich, dass du meiner Einladung wieder gefolgt bist. Wir werden noch weitermachen. Für heute würde ich gern es jetzt einmal so stehen lassen, weil der Satz jetzt auch gerade genauso gepasst hat. Ich danke dir, Elena, und wir sehen uns bald wieder.
Tschüss. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ciao. Ciao.